Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Kate Malaika am Mikrofon. Hallo. Wir hören heute, wieso in Spanien eine neue Bildungsreform Proteste auslöst, fragen den Deutschen Kita-Verband, warum er von der Politik transparente und nachvollziehbare Regelungen fordert, damit der Corona-Winter gut überstanden werden kann. Und wir berichten über eine Online-Tagung, bei der es um Studienorientierung für Nicht-Akademiker-Kinder ging und wie sich das unter Corona gerade entwickelt. Montag ist eigentlich nicht Mittwoch. Trotzdem reden wir schon heute über Themen, die übermorgen in der nächsten Bund-Länder-Corona-Runde offiziell besprochen werden sollen. Nach Ländervorstellungen, so hört man nämlich schon, gibt es eine Beschränkungsverlängerung bis kurz vor Weihnachten. Was aber genau für die Schulen an Regelungen kommen soll, wird abzuwarten sein. Von Bundesgesundheitsminister Spahn gibt es diesen Konzeptvorschlag.
Bundesgesundheitsminister Spahn schlägt ein neues Corona-Schutzkonzept für Schulen vor. Er spricht sich im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland dafür aus, dass Klassen in häusliche Isolation geschickt werden sollten, sobald ein Infektionsfall aufgetreten ist. Nach einem negativen Schnelltest am fünften Tag könnten die Schüler dann wieder zurückkehren. Spahn schickt aber gleichzeitig vor, die Länder müssten entscheiden, ob das umsetzbar sei. Und genau das dürfte beim Bund-Länder-Treffen am Mittwoch eines der größten Streitthemen sein, auch ob es überhaupt bundesweite Regelungen für Schulen geben soll. Diskutiert wird wohl auch darüber, ob man Schüler der Oberstufen zum Lernen nach Hause schickt, damit für jüngere Schüler mehr Platz und damit mehr Abstand möglich ist.
Christopher Jänert war das über das Corona-Schulkonzept, wie es sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorstellt, in Vorbereitung der Bund-Länder-Gespräche am Mittwoch. Und auf diese Regelungen warten dann auch mit Spannung viele Lehrkräfte, so wie diese Junglehrerin aus Baden-Württemberg. Sie hat sich zu Wort gemeldet für unsere neue Rubrik Bildung unter Corona, in der wir ja Alltagsgeschichten sammeln, die Hörerinnen und Hörer derzeit so erleben.
Bildung unter Corona. Hörerinnen und Hörer erzählen.
Guten Tag, hier spricht eine Lehrerin einer Gemeinschaftsschule aus Baden-Württemberg. Ich erlebe täglich, dass Schüler und Lehrerinnen mit dem Thema Corona einfach überfordert sind. Wir können das Thema Corona nicht mehr hören. Im Alltag von 8 bis 16 Uhr werden wir immer müder, uns die Hände zu waschen und die Maske richtig zu tragen. Als Lehrerin habe ich zusätzliche Pausenaufsichten, Vertretungsstunden, häufige Klassenwechsel und Auseinandersetzungen mit Maskenverweigerern. Ich fordere deshalb, dass die Klassen halbiert werden, dass wir die Abstandsregeln einhalten können und ein Lehrer für weniger Klassen Verantwortung übernehmen muss.
Bildung unter Corona. Was erleben Sie? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag in unserer Hörerrubrik und schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.
Pandemieregeln, Vorstellungen für die nächsten Wochen in die Suche von Bund und Ländern nach klugen Konzepten und Lösungen, wie es nun weitergehen soll, schaltet sich auch der Deutsche Kita-Verband ein. Er hat einen nachvollziehbaren und transparenten Winterfahrplan für Kindertagesstätten gefordert. Der Verband versteht sich als Stimme freier, unabhängiger Träger von Kindertagesstätten in ganz Deutschland. Und Waltraud Wegmann ist seine Präsidentin. Guten Tag, Frau Wegmann.
Guten Tag.
Was wünschen Sie sich denn als Kita-Träger vom Treffen vom Mittwoch von Bund und Ländern?
Also wir wünschen uns natürlich vor allem Regelungen, die dazu führen, dass die Kinder ihre Freiräume in den Kitas weiterhin haben, aber auch sich draußen frei bewegen können. Und von daher denken wir, dass man die Erfahrungen, die wir ja gemacht haben und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass Kinder nicht ansteckend oder fast nicht ansteckend sind, dass wir die übernimmt und da einfach auch die entsprechenden Handlungskonsequenzen daraus nachvollzieht.
Das heißt, Sie sind auch erstmal glücklich, dass es keinen erneuten Kita-Lockdown Stand heute gibt?
Über alle Maßen. Weil das, was wir gelernt haben in der Zeit, war, dass Kinder unbedingt Kinder brauchen. Und von daher sind wir sehr erleichtert, dass Corona anders als andere Infektionen nicht so ist, dass das bei den Kindern besonders schwierig und die besonders infektiös sind, sondern genau das Gegenteil, das erleichtert uns sehr.
2020 war für alle bislang eine Herausforderung, auch für die Kitas. Sie sagen, es wäre wichtig, dass es mehr Klarheit und Entbürokratisierung geben sollte für die nächsten Regelungen. Was heißt das? Was läuft bislang nicht so gut?
Also was für uns schwierig ist, sind die Quarantäneregelungen. Und zwar einfach deswegen, wir haben die Zuständigkeiten der Gesundheitsämter, die sind ja sehr regional gegliedert und ehrlich gesagt haben wir so viele unterschiedliche Regelungen. Im einen Fall wird die Gruppe geschlossen, in anderen die ganzen Kita und wir können es überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen, wie das ist. Und von daher wäre das für uns und für alle Träger wichtig, da eine klare, einheitliche Regelung zu machen, wo man auch berücksichtigt, dass Kinder eben nicht ansteckend sind. Und dass es letztendlich mehr um die Erwachsenen geht. Und ich finde, da muss man sehr gucken. Wenn Erwachsene infektiös sind, dann ist vollkommen klar, dann können die auf gar keinen Fall in die Kita kommen. Und dann ist auch klar, dass man auch sich überlegen muss, was mit den anderen Erwachsenen ist. Aber für die Kinder zählt es einfach so nicht.
Sie würden sagen, es muss bundesweit einheitliche Regelungen geben?
Auf alle Fälle. Und die müssen eben nachvollziehbar sein, in dem Sinne nachvollziehbar. Es ist klar, wenn Kinder nicht die Infektionstreiber sind, dann muss man aus dem Thema eben auch nehmen, dass wir dann die Kitas nicht schließen müssen, nur weil ein Kind mit einem anderen Kind im Garten gespielt hat, das nachher positiv getestet wurde.
Diese einheitlichen Regelungen, die Forderungen gibt es ja sehr häufig. Dem wird ja immer entgegnet, dass das Infektionsgeschehen eben nicht einheitlich ist, eben unter Umständen von Ort zu Ort unterschiedlich. Das sehen Sie eher als Belastung, sozusagen individuellere Lösungen da möglich zu machen, denn als Entlastung?
Also die Frage ist, mit welchen Rahmenbedingungen arbeite ich? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe irgendwo überhaupt keine Infektionen in einem Ort, dann habe ich die Rahmenbedingungen, die anders sind. Das heißt, ich kann das Handeln ja an Rahmenbedingungen festmachen. Also wie hoch ist der Infektionsgrad in dieser Stadt oder an diesem Ort? Und dementsprechend kann ich das machen. Und das kann ich dann bundesweit einheitlich machen. Also wir machen das ja im Moment mit den Inzidenzen. Das sind ja die Neuinfektionen innerhalb der letzten 7 Tage. Und da haben wir diese 100.000 Einwohnerregelung. Und das wäre ja zum Beispiel ein Maßstab, wo man sagt, okay, wenn die Inzidenzen jetzt über 100 liegen, dann reagieren wir so und so. Wenn sie über 150 sind, so und so. Aber wir hätten eine einheitliche Regelung überall. Das heißt, ich weiß ganz genau, wenn bei uns die Inzidenzen steigen, dann werden sich bestimmte Maßnahmen daraus ableiten. Und im Moment ist es ja so, dass es damit gar nichts zu tun hat. Und zumindest nicht für die Bürger auch nicht nachvollziehbar ist.
Wären Sie auch gegen eine generelle Maskenpflicht zum Beispiel in Kitas?
Also ich denke, wenn wir Infektionen haben, dann ist es vollkommen klar, ein Infektionsgeschehen haben, dann ist vollkommen klar, dass die Erwachsenen eine Maske aufziehen müssen. Und zwar immer dann, wenn sie außerhalb ihrer Kohorte sind. Also das heißt, eine Kohorte ist 10 bzw. 20 Kinder mit 1 oder 2 Erwachsenen. Und da ist es klar, dann haben die in diesem Raum keine Maske auf, aber sobald die rausgehen, in einen anderen Bereich gehen, sich mit anderen Erwachsenen treffen, haben die Erwachsenen eine Maske auf. Das halte ich für richtig und auch für sinnvoll. Das muss ich nicht mehr machen, wenn es gar keine Corona-Fälle gibt. Also das heißt, auch das kann ich an den Inzidenzen festmachen.
Frau Wickmann, wenn wir in die Zukunft gucken, müssen wir auch alle ein bisschen in die Glaskugel gucken. Das heißt also Eventualitäten mitbedenken. Was wäre, wenn ein erneuter Kita-Lockdown käme? Wären Sie vorbereitet?
Lockdown heißt, wir schließen die Kita zu. Also da muss man sich nicht so furchtbar drauf vorbereiten, weil die Frage ist ja nur, was mache ich in dieser Zeit dann mit den Kindern? Und sagen wir mal, dann Videokonferenzen mit Kindern zu machen, glaube ich, ist vielleicht ein bisschen besser als gar nichts zu machen. Aber das hilft sicher nicht weiter. Wenn ich im Büro, wenn wir hier das Büro zumachen, dann machen wir Videokonferenzen, kein Problem. Aber das ist für Kinder keine gute Lösung. Also die Kinder sind dann zu Hause und die Eltern arbeiten. Also das aus meiner Sicht will ich mir das überhaupt gar nicht vorstellen und kann es mir auch gar nicht vorstellen, dass wir uns das nochmal leisten.
Was brauchen Sie denn jetzt konkret, um den Betreuungsalltag gut zu gestalten? Was könnte Ihnen jetzt noch helfen?
Jetzt würde uns helfen, wenn wir sehr schnelle Tests für die Mitarbeiter bekommen, weil wir haben ja oft die Situation, dass jemand Halsweh, Husten oder irgendwas hat und man nicht weiß, ist Corona oder nicht. Wenn wir wissen, dass es Corona nicht ist, sondern einfach nur Halsschmerzen, dann können wir die ganzen Kitas normal geöffnet halten. Und wenn wir nicht wissen, also noch im Zweifel sind, ob es Corona ist oder nicht, dann ist es für uns natürlich ganz arg schwierig. Und wir müssen eigentlich überlegen, wer alles jetzt nicht in die Kita darf, bis wir endlich Bescheid haben. Und das macht es ganz schwierig.
Sagt Waltraud Wegmann, die Präsidentin des Deutschen Kita-Verbandes. Und ihr Verband hat jetzt von Bund und Ländern für die Corona-Regelungen einen nachvollziehbaren und transparenten Winterfahrplan für Kindertagesstätten gefordert. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wie studieren in Corona-Zeiten? Diese Frage lösen die Hochschulen gerade im Online-Betrieb. Und das ist für alle eine Kraftanstrengung, ein Mehraufwand in der Lehre, der Lehrende und Studierende gleichsam betrifft. Auf einer Bilanztagung der Bayerischen Musikhochschulen wurde das jetzt nochmal betont. Und der Würzburger Studierendensprecher Julius Geiger beschrieb die Situation so.
Wir hatten teilweise eine ganz schwierige Übesituation, gerade Schlagzeug, Klavier, das Instrumentarium war nicht zu Hause vorhanden. Wir mussten uns mit den Nachbarn arrangieren wegen der Lärmbelästigung, vielleicht auch Schüler, Brüder, Geschwister, Eltern zu Hause, die auch Homeoffice gemacht haben. Und man hat sich natürlich in gewisser Weise noch viel mehr zum Einzelkämpfer entwickeln müssen, weil einfach die Kontakte der Hochschule gefehlt haben.
Persönlicher Kontakt, das fehlt eben beim Studium in Corona-Zeiten nicht nur den Musikstudierenden. Was aber, wenn man auch sonst in pandemiefreien Zeiten so gar keinen Kontakt zur Hochschule hat und mit dem System Studium nicht vertraut ist, weil niemand aus der Familie studiert hat? Das Unterstützungsnetzwerk arbeiterkind.de leistet hier seit vielen Jahren Orientierungshilfe und hat jetzt bei einer Online-Veranstaltung Bilanz gezogen und auf Corona-Auswirkungen geschaut. Ann-Christin Pott fasst zusammen.
Über 100 Personen haben an der Online-Konferenz teilgenommen. In verschiedenen Sessions sprachen sie unter anderem über das digitale Semester und die Situation von Studierenden aus Arbeiterfamilien. Zwischendurch wurde in kurzen Umfragen ein Stimmungsbild der Teilnehmenden abgefragt. Moderator Alexander Tamm hat die Ergebnisse vorgestellt.
Eine Umfrage für die Studierenden unter euch, wie es euch denn eigentlich jetzt mit dem Studium unter Corona-Bedingungen ging. Doch 57% sagen, ich finde es anstrengend, aber ich komme zurecht. Aber doch 48 sagen, dieses nur noch digital macht mich langsam fertig.
Diesen Eindruck hat auch Tan Ming Nguyen. Der 20-Jährige studiert in Bochum Wirtschaftspsychologie, engagiert sich bei arbeiterkind.de und hat als Gast in der Podiumsrunde mitdiskutiert.
Meine eigene Einschätzung und auch die von meinen Freunden oder mit Kommilitonen ist eigentlich so, dass es sehr viel mehr Selbstdisziplin anfordert, das ganze Online-Studium. Man muss sich viel mehr dazu aufheitern, dass man wirklich sich vor den Laptop setzt und die Vorlesung sich anschaut, die Folien sich durchguckt. Und da braucht man viel mehr diese Disziplin.
Tan Ming ist in seiner Familie der erste Student. Er glaubt, dass das Online-Semester für Arbeiterkinder besonders schwierig ist, weil sie keine Vorerfahrungen haben und nicht so viel über das Campusleben wissen. Aber auch wegen finanzieller Probleme.
Also nicht jeder hat ja den Zugang zu einem Laptop oder auch zu gutem, stabilen Internet, das man ja häufig braucht für Vorlesungen auch. Und da gibt es dann nochmal so eine Schere, sage ich mal.
Das zeigt auch eine aktuelle Studie von Forschenden der Universität Hildesheim. In der sogenannten Studico-Studie wurde untersucht, wie Studierende das digitale Sommersemester bewältigt haben. Ein Ergebnis: Das Online-Studium verstärkt vor allem Bildungsungleichheiten. Viele Studierende haben ihren Job verloren und mussten zurück zu ihren Eltern ziehen, weil sie die Miete nicht mehr zahlen konnten. Die Überbrückungshilfe des Bundesministeriums für Bildung und Forschung soll helfen. Aber 500 Euro im Monat sind zu wenig, findet Mike Piladi. Er ist Sozialberater im Studierendenwerk Kassel.
Wenn vielleicht durchschnittlich 300, 400 Euro an Miete gezahlt wird und noch die Krankenversicherung abgeführt werden muss, dann kann man leicht nachvollziehen, dass 500 Euro, um über die Runden zu kommen, im Monat viel zu wenig sind.
Eine andere Möglichkeit sind Kredite oder BAföG. Doch davor schrecken viele Studierende, gerade aus nicht-akademischen Familien, zurück, aus Angst, sich zu verschulden. Rebecca Rippert hat BAföG beantragt. Sie studiert seit 3 Wochen in Frankfurt Jura und ist in ihrer Familie die Erste, die studiert. Dass das Semester größtenteils online stattfindet, hat die 20-Jährige anfangs abgeschreckt. Die ersten 3 Wochen waren auch tatsächlich sehr anstrengend.
Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich so viele Zoom-Links bekomme und Meeting-IDs und das dann noch neben dem Inhalt zu koordinieren, neben den neuen Eindrücken, auf einmal Professoren vor einem sitzen zu haben, die auf einmal 3 Stunden am Stück reden. Und für jemanden, der das gar nicht kennt, ist das schon erstmal überfordern.
Doch vor allem fehlt der persönliche Kontakt zu Professoren und Kommilitonen. Dabei sind besonders die sozialen Kontakte wichtig, sagt Anna Traus. Sie ist Autorin der Studico-Studie und bei der Arbeiterkind-Veranstaltung als Podiumssprecherin dabei.
Ich glaube, der Kernpunkt ist eben einfach, dass Studieren nicht nur qualifizieren ist, sondern eben noch so viel mehr. Das ist ein sehr wichtiger Übergang ins Erwachsenenleben, und über die Hälfte der Befragten in der Studie haben auch mal wieder angegeben, dass ihnen dieser Austausch, dieses ganze Präsenzsetting extrem fehlt.
Deswegen schlägt das Forschungsteam aus Hildesheim vor, mehr digitale Räume zum Austausch einzurichten. Und die Hochschulen sollten Studierende besser ausstatten, zum Beispiel durch Ausleihmöglichkeiten von Laptops.
Sprache und Religion in Schulen, das sind zwei Dinge, die gerade in Spanien Menschen auf die Straße treiben.
Campus und Karriere, international.
Denn in Spanien ist eine Bildungsreform auf dem Weg, die unter anderem die spanische Sprache nicht mehr als einzige offizielle im Bildungswesen sieht. Oliver Neuroth berichtet aus Madrid.
Der Protest hat die Straße erreicht. In Madrid gleicht die Hauptverkehrsachse der Stadt, den Paseo de la Castellana. Gegner der Bildungsreform starteten gestern einen Autokorso und brachten mit rund 5000 Fahrzeugen den Verkehr zum Erliegen. An den Fenstern und Dächern der Autos hingen orangefarbene Fahnen und Luftballons, darauf Sätze wie "Stoppt diese Bildungsreform". Diese Mutter sagt, sie sei einfach nicht einverstanden mit diesem Gesetz. Die Eltern sollten weiter über die Bildung ihrer Kinder entscheiden können, meint diese Frau. Und dieser Vater befürchtet, dass Spanisch als Unterrichtssprache verschwindet und die sogenannten Colegios Concertados geschlossen werden. Das sind Privatschulen, die der Staat teilweise mitfinanziert. Sie machen knapp ein Drittel der spanischen Schullandschaft aus. Und an den Reformplänen hier scheint sich die meiste Wut der Eltern zu entzünden. In vielen dieser oft von der Kirche betriebenen Schulen werden Mädchen und Jungen noch getrennt unterrichtet. Das neue Gesetz verbietet die Geschlechtertrennung. Außerdem sollen sich die Regeln ändern, wer Zugang zu diesen Schulen bekommt. Zwar sollen sich Eltern die Schule weiter selbst aussuchen können, doch wenn es mehr Bewerber als freie Plätze gibt, soll der Wohnort der Familie ausschlaggebend sein und ob sie schon andere Kinder an der Schule hat.
Se ha hecho sin consenso, se ha hecho sin acuerdo.
Die Regierung habe sich vorab nicht mit den Schulen über die Neuerungen beraten, sagt Carlos Ruiz vom Verband der katholischen Schulen Andalusiens. Große Teile der Bevölkerung seien deshalb gegen das Gesetz. Die Kirche stört außerdem an den Reformplänen, dass sie dem Religionsunterricht künftig weniger Platz einräumen. Die Colegios Concertados würden angegriffen, meint Francisco José del Castillo vom Lehrerverband FSIE. Er sieht 250.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Die spanische Regierung kann die ganze Aufregung nicht nachvollziehen. Bildungsministerin Isabel Celá stellte in einem Interview mit dem Fernsehsender TVE klar, es sei nicht geplant, dass auch nur eine Stelle in den halbstaatlichen Schulen wegfalle. Sie verteidigte zudem einen weiteren Streitpunkt des Gesetzes, die Pläne zur Inklusion. Die Regierung möchte innerhalb der nächsten 10 Jahre die staatlichen Schulen so aufrüsten, dass Kinder mit Behinderung dort problemlos unterrichtet werden können. Das bedeutet nicht, dass Spezialschulen für beeinträchtigte Kinder zumachen müssten, so die Bildungsministerin. Diese Zentren werden nicht geschlossen. Sie gehören fest zu unserem Bildungssystem. Hier wird viel spekuliert. Dieses Gesetz wird von Beginn an von sehr vielen Fake News begleitet. Nicht nur Eltern- und Lehrerverbände machen gegen die Bildungsreform mobil, auch die politische Opposition. Alle rechten Parteien stellen sich gegen das Gesetz. Der Chef der konservativen Volkspartei PP, Pablo Casado, kündigte an, Klage am spanischen Verfassungsgericht einzureichen. Dieses Gesetz wird nur so lange in Kraft sein, bis wir wieder an der Macht sind. Dann ist es Geschichte, denn es ist schlecht für die Zukunft unserer Kinder. Die konservativen Parteien stören sich vor allem daran, dass Spanisch nicht mehr die einzige offizielle Sprache im Bildungswesen sein soll. Regionalsprachen sollen mehr Einfluss bekommen. Die Konservativen werfen der Regierung vor, sich von den Nationalisten in Katalonien und dem Baskenland kaufen zu lassen und im Gegenzug auf ihre Unterstützung bei der nächsten Abstimmung zum Haushalt zu zählen. Dabei sieht die Bildungsreform explizit vor, dass jedes Kind weiterhin das Recht haben soll, auf Spanisch unterrichtet zu werden. Die PP will in den spanischen Regionen, in denen sie an der Regierung beteiligt ist, eigene Gesetze auf den Weg bringen, die die Bildungsreform aushebeln sollen. Dass sie aber kommt, ist so gut wie klar. Das spanische Abgeordnetenhaus hat das Gesetz schon abgenickt. Nun ist noch die zweite Parlamentskammer, der Senat, dran. Doch eine Zustimmung hier gilt als Formsache. Nach den Plänen der Regierung soll die 8. Bildungsreform der spanischen Demokratie zum nächsten Schuljahr in Kraft treten.
Wir haben mit Planungen zu den Corona-Regelungen für die Schulen in Zukunft begonnen und wir hören damit auch auf mit einem letzten Vorschlag. Der kommt vom Deutschen Lehrerverband. Der möchte nämlich bevorzugt wegen der hohen Corona-Zahlen für den Schulbetrieb eine Lösung aus 3 Elementen in besonders betroffenen Regionen anregen. Mit einem 3-Säulen-Hybrid-Modell aus täglich oder wöchentlich wechselnden Präsenzunterricht, aus Online-Unterricht und Freiarbeit zu Hause erreicht man sogar Schüler, die in Quarantäne sind, sagt Jürgen Böhm, der Vizevorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes. Und das war Campus und Karriere für heute mit Kate Malaike am Mikrofon. In Corso geht's gleich nach den Nachrichten um Themen aus Kunst und Pop. Und darin wird ein alter Bekannter Gesprächsthema sein, denn es geht um die Geschichte des Videorekorders.